Hallo und Mahlzeit, liebe Mystery-Freunde. Ihr habt vielleicht schon mal im Alten Testament gelesen oder in der Bibel allgemein. Und da kennt ihr natürlich allerlei Personen, die da drin vorkommen. Angeblich reale Personen seien das gewesen. Klassiker ist natürlich der bekannteste Moses und Jesus und was es da so alle gibt. Aber im Alten Testament findet sich eine Person, die nennt sich Ebed-Melech oder auch Abimelech genannt, in eine andere Schrift, auf die ich in diesem Video zu sprechen komme. Und da bleiben wir mal bei dem Namen Abimelech. Werdet ihr wahrscheinlich noch nie gehört haben, diesen Namen. Wer soll das gewesen sein? Nun, das ist erstmal kein Prophet, kein großer Heiliger oder es gibt kein Buch mit seinem Namen, das im Alten Testament oder in sogenannten apokryphen Schriften vorkommt. Aber es ist doch eine ganz hochinteressante Persönlichkeit. Und zwar finden wir die im 38. Kapitel und im 39. Kapitel des Buches Jeremia. Und Jeremia, sehr bekannt, ein sehr bekannter Prophet, mit diesem steht er im Zusammenhang. Und zwar ist es so, ich fasse das mal so zusammen, der Jeremia, der hat da Buße gepredigt und das Volk soll Buße tun und all solche Sachen. Und das passte den Oberen nicht damals in Jerusalem, wie es so heißt. Damit ist wahrscheinlich gemeint, den Oberen des Jerusalemer Tempels. Die waren so ein bisschen stinkig, was der so alles da predigt und was der da so alles prophezeit, der Untergang wird kommen, etc. etc. Also haben sie den Propheten gepackt und in eine Zisterne geschmissen. Das ist also quasi ein Brunnen. Und dieser Brunnen war auch voll Schlamm, wird da betont. Und da wurde er dann reingeschmissen, kam nicht mehr raus, würde dann dort verhungern und irgendwann des Todes sterben. Aber da kommt eben dieser Abimelech ins Spiel. Er war ein Äthiopier und zwar im Dienste des Königs, ein Hofangestellter, ein Diener, Sklave möchte ich nicht sagen, aber eben ein Hofangestellter. Und er hat gesagt, das geht aber gar nicht, was die mit den Jeremia da machen, hat dann ein gutes Wort für ihn eingelegt beim König, dass er ihn doch da aus dieser Zisterne, aus dieser Grube retten soll. Und so hat er sich ein paar alte Kleider, weil der König hat ihm das erlaubt, hat ihn ein paar alte Kleider des Königs genommen, hat daraus einen Strick gedreht und hat die dann runtergelassen in die Zisterne. Und so konnte der Prophet dann heraufklettern und ward gerettet und starb halt nicht. Und später dann, ein Kapitel später, im Kapitel 39, wird dann auch dieser Hofangestellte, der Hof, den Abimelech, von Gott persönlich gelobt. Und wenn dann die große Katastrophe kommen wird, und damit ist gemeint das babylonische Exil, der Überfall der Babylonier unter dem König Nebukadnezar auf Jerusalem und die Zerstörung des Tempels und was da so alles geschehen ist. Übrigens auch die Bundeslade wurde dann verschollen, auf die komme ich gleich auch nochmal zu sprechen. Aber er würde eben nicht bei diesem Überfall der Babylonier sterben. Er würde auch nicht ins Exil gehen. Das Exil, das war ja dann in Babylon, fast 60 Jahre waren sie da im Exil. Und er würde nämlich aufgrund seiner Fürsprache für den Propheten von Gott gerettet werden und würde dann eben keinen Schaden erleiden, wenn dann tatsächlich dieser Krieg, dieser Kampf, diese Schlacht beginnt. Mehr erfahren wir über diese Person Abimelech eigentlich nicht. Nur erstaunlich ist halt schon, dass er als ein normaler Hofangestellter tatsächlich so einen großen Einfluss auf den König hatte, dass er sagte, ja, komm, rette den Propheten, bevor er da in der Zisterne stirbt. Und natürlich gibt es noch andere Propheten und Schüler von Propheten, die damit in Zusammenhang stehen. Und hier bei dem Propheten Jeremia ist ganz besonders zu nennen natürlich Baruch. Das war so der Schreiber des Propheten, der Schüler des Propheten, wird natürlich auch selber als Prophet angesehen. Und es gibt einige Bücher außerhalb der Bibel, die den Namen Baruch tragen. Da gibt es erstmal ganz normal das Buch Baruch, dann gibt es eine syrische und griechische Apokalypse des Baruch und dann gibt es noch ein Buch, das heißt Reste der Worte Baruchs oder Nachtrag zum Propheten Jeremia. Die nennen sich eigentlich einfach nur erster Baruch, zweiter Baruch, dritter, vierter Baruch. So werden die genannt. Die finden sich alle nicht in Texten, in den Büchern des Alten Testamentes, sondern sind eben jüdisch-christliche Texte außerhalb der Bibel, sogenannte Apokryphen. Uns interessiert hier vierter Baruch, und zwar eben das Buch Die Reste des Wortes Baruch. Da ist es übrigens vielleicht ganz interessant, In der orthodoxen, in der äthiopischen Kirche ist dieses Buch tatsächlich anerkannt, ist Teil des Kanons der Bibel, ist also nicht irgendwie ein Buch, was verteufelt wurde, was nicht in die Bibel hinein durfte. Die erkennen es tatsächlich als von Gott gegeben, als heilig an. Aber bei uns, falls ihr so eine Bibel zu Hause im Regal habt, da herauszieht von diesen Apokalypsen, das Baruch, das Buch Baruch und eben die Reste dort, werdet ihr dann nicht finden. Inhaltlich sind diese vier Bücher eigentlich, naja, im Kern gleich, die drehen sich eben um die gleiche Thematik. Den Überfall der Babylonier auf Jerusalem, die Zerstörung des Tempels, die Fortführung der Oberen, der jüdischen Bevölkerung ins babylonische Exil. Da dreht sich alles drum um diese Bücher. Aber es dreht sich eben auch um diesen Diener, diesen Abimelech. Und zwar eben in diesem vierten Buch Baruch, in vier Baruch. Und da wird es dann wirklich tatsächlich irgendwie völlig kurios. Als erstes steht da mal drin, Gott verkündet Jeremia, er werde quasi persönlich Jerusalem vernichten, weil die Bewohner sind alles Sünder und sie sind von Gott abgewandt und deshalb werde er quasi die Babylonier schicken, damit sie die Stadt zerstören werden und er werde auch zwei Engel vom Himmel schicken, die alles vorbereiten sollen. Die würden quasi die Stadttore von Jerusalem öffnen, damit die Babylonier hineinströmen können und alles zerstören und plündern können und die Bevölkerung verschleppen und ermorden können. Das steht so da drin. Ist schon mal, naja, recht nett vom Herrn da mal wieder eine Strafe des Himmels zu schicken. Aber Jeremia war natürlich als Prophet ein ganz ausgefuchster und hat gesagt, da müssen wir so ein bisschen verhandeln, weil so geht das eigentlich nicht. Weil erstmal, was machen wir mit den Heiligtümern aus dem Tempel von Jerusalem, die gottesdienlichen Gerätschaften, die sind damit gemeint. Was sind diese gottesdienlichen Gerätschaften im Tempel von Jerusalem? Klar, das ist die Bundeslade, das ist der sogenannte Schaubrottisch und was es da so alles gibt. Im zweiten Buch Mose, Buch Exodus, Kapitel 25, ab da und die folgenden Kapitel wird alles so beschrieben, was da angeblich so angefertigt wurde und was später dann eben in den Jerusalemer Tempel gekommen ist, in den sogenannten Salomonischen Tempel. Das sind diese gottesdienlichen Gerätschaften. Und dann hat Gott gesagt, ah ja, stimmt, ich habe ja selber den Auftrag gegeben, diese Gerätschaften anzufertigen, eben die Bundeslade, fertige eine Lade aus Akazienholz etc. Kennt ihr, ich habe ja viele Videos hier auf Mystery Files dazu online zum Thema Bundeslade und auch auf fischinger-blog.de sehr viele Artikel zu diesem Thema geschrieben. Aber dann hat Gott eben gedacht, oh, die sollten wir doch immer erhalten, wir wollen ja nicht, dass sie kaputt gehen. Also hat er gesagt, komm, Jeremia, ich verschieb das nochmal mit der Zerstörung von Jerusalem und dem Überfall der Babylonier. Dann nehmt mal diese ganzen Klamotten und vergrabt sie am Altar im Erdreich. Das heißt dort wortwörtlich, übergebt sie dem Erdreich. Das heißt also, wenn man so mal kurz nochmal auf die Bundeslade zu sprechen kommt, die Bundeslade wäre nach diesem außerbiblischen Text, der wie gesagt in Äthiopien anerkannt ist, tatsächlich nicht irgendwo verschollen oder wurde verbrannt oder von den Babyloniern verschleppt oder wäre in Äthiopien, sondern die wurde vor Ort auf dem Tempelberg von Jerusalem, heute kennt man den Tempelberg ja, dann ist ja die Klagemauer, Reste des zweiten Tempels, aber dort würde sie verbuddelt worden sein mit den anderen Gerätschaften und vielleicht bis heute noch schlummern. Aber der Prophet Jeremia hat gesagt, gut, das mache ich natürlich, aber war sich natürlich bewusst, seine Rettung damals, kurz vorher, aus der Zisterne, aus der Schlammgrube, verdankt er ja den äthiopischen Hofdiener Abimelech. Und da hat er gesagt, ach Gott, pass auf, da ist noch einer, den finde ich total nett, der hat mir mal geholfen, was machen wir denn mit dem? Und dann hat Gott gesagt, ja, stimmt, auch wieder, komm, den können wir auch retten, verschonen, weil er sollte die Zerstörung von Jerusalem und des Tempels nicht mit ansehen, sonst würde er weinen und würde traurig sein. So steht es in diesem Buch drin. Und dann hat Gott gesagt, ja, dann machen wir das so, auch ihn werde ich retten. Und so hatte Gott auch schon direkt eine Idee, was er machen soll. Der hat gesagt, Jeremia, schicke ihn, den Abimelech, einfach zum Weinberg außerhalb von Jerusalem und er würde ihn dann dort, wenn es dann soweit ist, wenn es zu dieser Katastrophe kommt, er würde ihn dort verbergen. So sind diese Worte. Also hat man gedacht, gut, so machen wir es, haben die ganze Nacht über ein Loch quasi gegraben im Tempelberg, haben dort die Gottesgeräte, die Bundeslade, den siebenarmigen Leuchter und was da so alles drin stand und die Tempelschätze quasi dort vergraben. Dann brach schon der andere Morgen an und dann wurde Abimelech fortgeschickt. Und zwar sollte er Feigen holen. Dort an diesem Weinberg außerhalb von Jerusalem sollte der Bergfried entlang gehen. Und ein Korb hat er mitgenommen, sollte frische Feigen pflücken für die Armen und Kranken unter der Bevölkerung von Jerusalem. Abimelech als treuer Diener hat gesagt, gut, das mache ich. Aber das war ja genau ein Plan, damit Gott ihn verbergen kann, wovon Abimelech ja nichts wusste. Also ging er mit seinen Feigen raus, ging da schön in die Natur, pflückte einen ganzen Korb voll Feigen und irgendwann war es wirklich brüllend heiß, da war unerträglich. Also hat er sich im Schatten eines Baumes hingelegt, den Korb auf seinen Kopf, so quasi als Sonnenschutz, und ist dann eingeschlummert und wurde dann auch irgendwann wach. Aber nicht kurz danach, sondern 66 Jahre später. So heißt es in diesem Text. Und es wird mehrfach betont, als er wachte, war er noch war völlig schwindelig. Er war noch überhaupt nicht erquickt, so ist dieses Wort dort. Er fühlte sich also überhaupt nicht erholt nach diesem Schlaf. Er wusste ja auch gar nicht, dass er 66 Jahre angeblich geschlafen hat. Aber guckte so auf seinen Korb mit den Feigen und deckte ihn so ab und guckte, ah, sie war noch saftig und frisch, wird auch mehrfach betont in diesem Text, und hat gedacht, ja, ich würde gerne noch ein bisschen pennen, aber mein Chef, der Jeremia, der wird ja ein bisschen sauer sein, wenn ich zu spät wiederkomme. Also hat er gedacht, ich gehe mal wieder lieber zurück nach Jerusalem. Und so kam er dann zurück nach Jerusalem, ging dann wieder zurück, diese paar Meter oder Kilometer. Und in der Zwischenzeit war natürlich schon längst die Stadt zerstört, das babylonische Exil hat angefangen, alle wurden verschleppt, der Tempel war überhaupt nicht mehr da, alles abgebrannt. Das hat er natürlich quasi wortwörtlich alles verschlafen. Und da wird übrigens auch drin geschrieben, dass die Engel dann die Tore öffneten. Sie kamen auf die Stadtmauer und mit ihnen hat dann Jeremia auch noch verhandelt. Aber im Endeffekt war alles vernichtet. Und er kam dann zur Stadt und guckt so, hey, wie ist das hier ganz anders? Das sieht ganz anders aus. Und kam in die Stadt rein und ich kenne ja überhaupt keinen mehr, der hier rumläuft. Und die Skyline steht natürlich nicht da drin, aber die Zeichen der Stadt, die Skyline ist damit gemeint, die sah ganz anders aus. Und dann hat er gedacht, habe ich mich verlaufen, ging nochmal wieder vor die Stadttore raus, guckte, ja doch da, ich erkenne diese Gebäude hier und so, ich bin doch schon richtig, ging wieder rein, wieder niemanden gefunden, ging wieder raus und dann kam irgendwann ein Senior, ein Greis, ein alter Herr und er sagte, ja, was ist denn mit dir, Bürsche, was ist denn los? Und er sagte, ja, ich suche meinen Propheten Jeremia und den Baruch suche ich und ich finde ihn gar nicht wieder, ich bin gerade eben heute Morgen losgegangen, Feigen holen und jetzt komme ich wieder und es ist alles völlig verändert. Und dann der ältere Herr sagte, ach Gott, bist du gar nicht informiert, das kann ja gar nicht sein. Das ist ja schon 66 Jahre her, als die alle nach Babylon verschleppt wurden. Und er könnte auch gar keine Feigen geholt haben, weil die Feigen, er sollte mal aufs Feld schauen, würden gerade mal erst keimen. Es sind überhaupt noch keine Früchte da. Also hat er gesagt, das stimmt doch gar nicht. Guck mal hier in meinen Korb rein. Und siehe da, tatsächlich, sie waren noch frisch und saftig, wie es heißt. Und so glaubte eben der Greis, der namentlich nicht genannt wird, und der Abimelech, sie glaubten tatsächlich, Gott hat hier ein Wunder getan. Aber natürlich waren beide getrennt. Baruch und Jeremia waren getrennt. Nur einer davon musste ins babylonische Exil. So hat es Gott nämlich selber bestimmt. Der Baruch durfte und sollte in Jerusalem bleiben und hat dann quasi 66 Jahre geweint über die Zerstörung des Jerusalemer Tempels, des salomonischen Tempels. Aber der Jeremia war dann eben im babylonischen Exil und dann brachte ihn der Senior eben zu dem Baruch. Die Freude war groß, man umarmte sich, man weinte auch vor Freude. Wenn das jetzt so, nehme man, das ist völlig real, so passiert, dann ist das natürlich klar, dass man sich freut, wenn man sich wieder sieht. Aber auch er zeigte ihm die Feigen und dann hat man gesagt, jetzt müssen wir aber mal dringend Jeremia im fernen Babylon informieren, was hier geschehen ist. Dann kam wieder mal ein Engel und er sagte, ja gut, ich mache es so, ich schicke euch mal einen Adler als Postboten, quasi per Luftpost. Schreibt mal einen Brief, schildert mal, was alles passiert ist, was hier für ein Gotteswunder geschehen ist. Und so kam dann später dann auch der Adler, als der Brief geschrieben war, den band man den Brief um und gab ihm auch einige frische Feigen mit. Und der Adler ist dann in Windeseile, schnurstracks, über Berg und Tal nach Babylon geflogen und hat direkt Jeremia gefunden und hat ihn dann den Brief gegeben und die Feigen als Beweis und Jeremia natürlich, das heißt also, das babylonische Exil, die Gefangenschaft ist bald vorbei, hat eine Antwort geschrieben, ging auch wieder per Luftpost mit dem Adler zurück nach Jerusalem Und tatsächlich war es dann so, einige Jahre später war dann eben das babylonische Exil zu Ende. So heißt es da eben in dieser außerbiblischen Schrift. Und natürlich, irgendwann kamen dann tatsächlich dann auch die Verschleppten da nach Jahrzehnten wieder zurück nach Jerusalem. Und die alle, die Mischehen eingegangen sind, die Männer, die babylonische Frauen geheiratet haben oder die Frauen, die babylonische Männer geheiratet haben, die durften nicht die Stadt betreten. Sie wurden außerhalb angesiedelt und der Prophet Jeremia starb dann. Und dann wird am Ende dieses Buches, dieses sogenannte vierter Baruch, wird dann noch die Prophezeiung, kommt noch eine Prophezeiung vor, die Wiederkehr oder die Ankunft, besser gesagt, von Jesus Christus wird da prophezeit. Da sind sich so die Textgelehrten, die Schriftgelehrten, wie man so schön sagt, die Bibelforscher einig, das ist eine spätere Ergänzung. Das alles hat eben zur Zeit des babylonischen Exils gespielt, so ungefähr vor 2500 Jahren, zumindest nach den Angaben dieser Schrift. Da sind man sich aber dann auch wiederum alle einig, dieser Baruch hat diese Bücher, die unter seinem Namen heute bekannt sind, überhaupt nicht geschrieben. Sie sind nicht 2500 Jahre alt. Man sagt so, vielleicht sind sie 2000 Jahre alt. Und was da mit dem Tempel, mit der Zerstörung des Tempels beschrieben ist, das ist der zweite Tempel von Jerusalem, der von den Römern zerstört wurde. Das ist ein Tempel, in dem Jesus Christus selber gewesen ist. Also so vor 2000 Jahren. Und das hat man einfach nur den Namen Baruch draufgesetzt, um das so ein bisschen populärer zu machen, dieses Buch. Und deshalb sei das, ist es eben auch nicht in der Bibel, weil es ist eigentlich so eine Fake News, dieser Text. Aber wir als Interessierte an den Mysterien der Welt, wir interessieren uns ja auch für die Fake News aus der Vergangenheit. Und solche Geschichten sind natürlich überaus spannend. Da stellt sich als erstes mal die Frage, wieso soll er in die Zukunft gereist sein, 66 Jahre eben geschlafen. Warum genau diese Zahl an Jahren? Warum 66 Jahre? Das babylonische Exil, das ging so knapp 58 Jahre und 70 Jahre wird auch mal diskutiert, aber eben nicht 66 Jahre. Und das wird dann immer wieder mit Berechnung im Zusammenhang gebracht mit der Zerstörung des zweiten Tempels von Jerusalem durch die Römer, als sie den Aufschlag der Juden dort, den Aufstand der Juden dort niedergeschlagen haben. Das sei dann eben alles christlich geprägt. Und dann heißt es ja, vielleicht sind einige Texte ein paar Jahrhunderte vorher von diesen Baruch-Texten geschrieben worden, ein paar Jahrhunderte vor Christus. Und dann wurde der christliche Glauben, die Lehren von Jesus da mit hineingemischt und all sowas. Das ist also mit Sicherheit kein authentischer 1:1 Bericht, den wir jetzt so als Fakt irgendwo nehmen können. Nur es ist überaus spannend, dass wir hier tatsächlich so eine Zeitverschiebung oder so etwas haben. Das kennt man, jetzt denken wir mal so an diese ganze UFO-Klamotte, das kennt man von diesen Sachen natürlich, Missing Time, irgendwie da fehlen einem ein paar Stunden, da fehlen jemand 66 Jahre, der angeblich Kontakt mit irgendwelchen fremden Wesen gehabt haben soll. Aber sowas finden wir auch in der Folklore, in der Sagen- und Märchenwelt. Die Mythen und Legenden sind sehr zahlreich davon und auf fischinger-blog.de habe ich immer mal wieder Beispiele genannt, wo so etwas geschehen sein sollen. Und ein Beispiel am Abschluss dieses Videos wollte ich euch mal anführen, denn das ist tatsächlich sehr ähnlich wie diese Geschichte. Und zwar spielt das nicht irgendwo in Jerusalem oder im Fernen Osten, sondern im heutigen Tschechien, und zwar im Hans-Heiligtal, ein mythischer Ort mit allerlei fremden Wesen und Zwergen, die da gewohnt haben sollen und Fabelwesen, ein mythisch verklärter Ort, wo es viele Sagen und Legenden gibt. Und eine dieser Legenden handelt von einer Frau aus dem Dorf Taschwitz, so wird dieses Dorf genannt. Und sie ging eines Tages heraus in den Wald, dort zu diesem Tal, um Beeren zu sammeln. Hier haben wir schon mal eine Parallele, weil der Abimelech ging ja raus, um Feigen zu holen, also auch Früchte. Ja, auf jeden Fall ging die da fröhlich in den Wald, er sammelte dann die Beeren und irgendwann wurde es dunkel und sie hat gedacht, oh, ich schaff's gar nicht mehr nach Hause in mein Dorf. Und da traf sie auf ein wundersames Haus, in dem ein alter Mann wohnte, ein sehr seltsamer alter Mann, der sich als Zwerg herausstellte. Und sie fragte bei ihm, ja, darf ich hier übernachten und so, ist schon zu dunkel und ich habe Angst, nach Hause zu gehen. Und der Senior dort, der sagte, ja, komm mal rein. Und das war ein ganz mystisches Haus, wird da in diesem Märchen beschrieben. Da habe ich einen Artikel, den ich unten in der Beschreibung mal verlinken werde, auf meinem Blog online gestellt, weil ich fasse das hier nur kurz zusammen. Auf jeden Fall heißt es da in diesem Märchen da, eher aus dem Böhmerwald, dass da irgendwie ganz seltsame Geräusche überall aus den Wänden kamen und irgendwie wäre das alles ganz komisch gewesen und der Zwerg wäre am Schreiben gewesen und es sagte auch, alle von meinem Volke sind schon weg, er wäre der Letzte hier und da könnte man vielleicht mit gutem Willen noch sogar eine Parallele ziehen, dass das tatsächlich diese Geschichte aus dem vierten Buch von Baruch ist, die da irgendwie als Märchen tatsächlich Einzug gefunden hat, dass das vermischt wurde, aber auf jeden Fall war dann irgendwann der andere Morgen und diese Frau oder das Mädchen wird nicht genannt, ob es eine Frau oder ein Mädchen war oder eine alte Omi zum Beispiel. Aber auf jeden Fall ging sie dann am nächsten Morgen frisch ausgeruht zurück in ihr Dorf und kommt dann da an und siehe da, es ist genau wie bei Abimelech, sie erkannte das Dorf nicht wieder. Sie guckte sich um und ja, irgendwie doch, das ist mein Dorf, aber kein einziger Mensch, den sie irgendwo auf der Straße begegnet ist, den hat sie erkannt. Also ging sie zu ihrem Haus und merkte, ihr Haus steht tatsächlich da, wo es hingehört, aber ist renoviert worden, so wie viele andere Häuser in ihrem Dorf auch. Und sie war völlig verzweifelt, sie weinte und lief völlig irre durchs Dorf und die Bevölkerung dieses Dorfes hielten sie alle für verrückt, für eine Verrückte, die irgendwie von außerhalb, von woher auch immer gekommen ist und haben sie dann zu den Oberen gebracht. Die sollten doch mal gucken, was ist denn mit der Frau los? Die spinnt hier, läuft weinend durchs Dorf herum und sie erzählte dann quasi ihre Geschichte, was passiert ist und sie kommt davon her, aus diesem Dorf und erkennt gar nichts mehr wieder. Dann haben sie in alten Chroniken nachgeschaut und in alten Kirchenbüchern, wie es in dieser Sage, in dieser Legende heißt, aus dem Böhmerwald und haben tatsächlich eine Frau entdeckt, die genau auf den Tag vor 100 Jahren in den Wald zum Bärenpflücken gegangen ist und tatsächlich auch den gleichen Namen gehabt hat und nie wiedergekommen ist. Und damit schließt quasi das Märchen, ja, sie ist also quasi diese Frau, die 100 Jahre in dieser rätselhaften Wohnung dieses Zwerges verschollen gewesen ist oder irgendwie in eine Anderswelt eingedrungen ist und dann 100 Jahre später wiederkam. Interessant sind eben die Parallelen. Diese alte jüdisch-christliche Überlieferungen aus dem vierten Buch Baruch tatsächlich dann mit diesem Märchen zu vergleichen. Die Stadt erkennt man nicht mehr wieder und dann stellt sich doch raus, man ist richtig und so. Sowas finde ich überaus spannend. Es ist natürlich, das muss man immer unterstreichen, in der Grenzwissenschaft, in der Präastronautik oder bei der Jagd nach den Mysterien der Welt immer so, solche Geschichten darf man auf keinen Fall wortwörtlich nehmen. Sie wurden verändert, weitererzählt. Wer weiß, wie viele Jahrtausende, die eben alt sind, zumindest vier Baruch ist ja schon mindestens 2000 Jahre alt. Wie oft wurde da etwas verändert, was ergänzt oder gestrichen? Aber interessant ist immer so der Kern. Gibt es tatsächlich hier einen wahren Kern? Was kann der Kern sein bei solchen Geschichten? Hier wurden ja nur zwei Beispiele genannt. Ist überhaupt da ein wahrer Kern da? Ist da tatsächlich so etwas, dass da irgendwelche fremden, mythischen Wesen, hier bei dem Märchen war es ja ein Zwerg und bei Abimelech war es ja eben durch Gottes Fügung, Gott, der Herr, eben ein vom Himmel und Engel, die da auch noch mitspielen, ist da tatsächlich so, dass es solche Zeitanomalien, Zeitverschiebungen, Zeitdilationen, Zeitreisen meinetwegen sogar, dass es so etwas gab, nicht über viele Jahre, aber dass das in der Folklore, in der Sagenwelt, in der Überlieferung der religiösen Weltanschauung der Völker, dass das tatsächlich Einfluss genommen hat und zu solchen Geschichten dann aufgebauscht wurden. Ich finde das interessant, ihr vielleicht auch. Wenn ihr sowas auch interessant findet, gerne mal ein Feedback da lassen, einen Daumen hoch und auch ein Abo und schaut auch mal ein paar andere Videos auf meinem Kanal, die sich mit solchen interessanten Geschichten über rätselhafte Begegnungen mit der Anderswelt und mit der Vergangenheit beschäftigen. In einigen Büchern habe ich da auch zahlreiche Dutzende Beispiele genannt. Das ist schon ein spannendes Thema, ob wir jemals als Mystery-Interessierte irgendwo einen realen Kern finden, den wir greifen können und beweisen können. Ich glaube es bald weniger, aber interessant ist das eben. Die Neugier ist es ja, die uns für solche Mystery Files begeistert. Und damit sage ich mal Tschüss, ihr Lieben, bevor meine Stimme ganz weg ist, weil ich nämlich sehr heiser bin. Bis zur nächsten Folge. Euer Lars auf den Spuren des Unfassbaren. Wir sehen uns in 66 Jahren. Ciao.